Samstagsuni im Wintersemester 2014-2015. Der Erste Weltkrieg im Spiegel der Künste. Dritter Vortrag: Professor Dr. Christopher Clark. Die Schlafwandler. Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog.
Guten Morgen, liebe Kollegen und Kolleginnen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte mich bei der Volkshochschule Freiburg herzlich bedanken für die Einladung nach Freiburg, beim Studium Generale und vor allem bei Frau Dr. Eva Stahl und natürlich beim Deutschen Seminar der Universität Freiburg. Und ich möchte mich auch bei Ihnen allen herzlich bedanken, dass Sie überhaupt heute gekommen sind und damit auf die Wonnen eines, wie ich sehe, sehr sonnigen Freiburger Samstagvormittags verzichten. Am frühen Vormittag des 28. Juni 1914, als der österreich-ungarische Thronfolger, Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau Sophie Chotek am Sarajevoer Bahnhof ankamen, um der Hauptstadt Bosniens einen feierlichen Besuch abzustatten, herrschte in Europa Frieden. Und hätte man die am besten informierten Staatsmänner, es waren damals natürlich alles Männer, vielleicht war das ein Teil des Problems des Kontinents, an jenem Vormittag gefragt, wie groß sie das Risiko eines europäischen Krieges einschätzen würden, dann hätte die Mehrzahl oder wohl alle von ihnen geantwortet, ein kontinentaler Konflikt sei in den letzten Monaten, in den letzten 18 Monaten, sagen wir mal, unwahrscheinlicher geworden. Schließlich hatte man die Balkankrisen, die Balkankriege der Jahre 1912 und 1913, schreckliche Kriege, sehr blutige Kriege, die einen großen Zoll an Blut und Geld verschlungen haben, überwunden, ohne einen großen europäischen Krieg auszulösen. Und Margaret Macmillan in ihrem Buch zum Ausbruch dieses Krieges hat von der Sequenz der Krisen der Vorzeit gesprochen, der Vorkriegszeit gesprochen und gemeint, diese wiederholten Krisen, diese lange Krisensequenz hat die damaligen Menschen nicht wacher gemacht, sozusagen für die Gefahren eines großen Krieges, sondern eher eingeschläfert. Sie überzeugt, man kann mit Krisen umgehen, man kann sozusagen ohne Gefahr Krisen bewältigen. Und das hat natürlich die Krisenfälligkeit des Systems paradoxalerweise eigentlich verschärft. Insofern damals verschärfte Spannung zwischen den europäischen Großmächten zu verzeichnen sei, betraf diese die Verhältnisse innerhalb der zwei Bündnisse, der zwei Bündnisblocks, nicht diejenigen zwischen Entente und Dreibund. Seitdem ich an der Foreign Office angestellt bin, schrieb Arthur Nicholson, ein hoher Funktionär am britischen Foreign Office, Anfang Mai 1914, seitdem ich an dem Foreign Office angestellt bin, habe ich nie einen so ruhigen Seegang erlebt. Also keine Sternstunde der diplomatischen Prognose. 37 Tage später, also nach diesem Besuch nach Sarajevo, befand sich Europa jedoch, das wissen Sie natürlich alle, in einem Krieg, der sich zu einem Weltkrieg ausarten sollte. Und dieser Weltkrieg ist mit Recht als die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet worden. Dieser Begriff Urkatastrophe ist inzwischen kontrovers. Der Krieg ist natürlich nicht für alle Völker und Nationen eine Urkatastrophe. Er ist für die Polen keine Urkatastrophe. Das ist die schwierige Wiedergeburt des polnischen Nationalstaates oder der polnischen Nation. Für die Australier ist der Krieg auch keine Urkatastrophe. Das ist ein Gründungsakt der Nation. Das ist die erste große politische Tat der Vereinigten Australischen Nationen. Die gibt es erst seit 1901. Bis dahin bestand Australien aus einer Ansammlung von Kolonien, die getrennt regiert wurden von London aus. Erst 1901 entsteht dieser Staat und in diesen Krieg geht man aus freien Stücken. Das ist das, was man damals die Feuertaufe der Nation genannt hat. Also für alle ist er vielleicht nicht unbedingt eine Urkatastrophe gewesen, aber trotzdem ist der Begriff meines Erachtens treffend, wenn man an das ganze Gift denkt, das durch diesen Krieg in das globale System, in die Politik des europäischen Kontinents ausgeschüttet wurde. Dieser Krieg verschlang vier große Reiche, das russische, das deutsche, das österreich-ungarische und das osmanische Vielvölkerreich. Viel wichtiger, er verschlang auf seinen zahlreichen Schlachtfeldern die Leben 10 Millionen junger Männer. Das ist eine etwas grobe Zahl. zu den in vielen Fällen verheerenden Verwundungen, Verwundungen, die im visuellen Gedächtnis dieses Krieges eine bestimmende, eine prägende Rolle gespielt haben, gibt es bis heute keine zuverlässige globale Gesamtstatistik, aber die Schätzungen schwanken zwischen 15 und 21 Millionen. Und ich spreche hier nicht von leicht verwundeten Männern, die im Theater am Ort behandelt wurden, die sind nie gezählt worden, sondern von schwer verwundeten Männern. Also Menschen meiner Generation, meines Alters, aus Australien zum Beispiel, das ist in Deutschland sicherlich nicht anders, erinnern sich im Großen und Ganzen an ältere Männer, so aus der Kindheit, Verwandten oder Freunde der Familie, die Nachwirkungen dieser Verwundungen noch mit sich trugen und tragen sollten bis ins Grab. Aus diesem epochalen Desaster, schrieb der Historiker Fritz Stern, gingen die ganzen Katastrophen des 20. Jahrhunderts hervor. Der Aufstieg und die Machtergreifung des Faschismus in Italien ist ohne diesen Krieg kaum vorstellbar. Ebenfalls die Oktoberrevolution im Russischen Reich zu einer Februarrevolution, zu einer Machtübernahme durch eine lose Gruppe von mittleren Parteien aus der Duma, vielleicht auch dazu noch rechte Sozialdemokraten. Also das haben viele Zeitgenossen vorausgesehen. Ein Kollaps der zaristischen Autokratie. Aber die Oktoberrevolution der Bolschewiken und die darauf folgende Herstellung eines Einparteienstaats neuer Art, ein Phänomen, das es in der Weltgeschichte bis dahin niemals gegeben hatte, und der darauf folgende russische Bürgerkrieg, der wiederum mindestens 8 Millionen Menschenleben verschlang, das wäre alles ohne ihn wohl nicht gekommen. Auch nicht der Siegeszug des Nationalsozialismus. Jedenfalls ist es schwer, sich vorzustellen, dass die deutsche Geschichte diesen bestimmten Weg nimmt, ohne den titanischen Stress des Krieges, der Niederlage und der darauf folgenden politischen Turbulenzen. Und das heißt, auch der Holocaust wäre ohne diesen Krieg wohl nicht in der Form gekommen. Mein ehemaliger Cambridger Kollege Adam Tooze, nun an Yale University lehrend, schreibt zurzeit er hat es jetzt fertig geschrieben und das erscheint demnächst auch auf Deutsch, das heißt, glaube ich, Die Sintflut, ein Buch, dessen zentrale These lautet, dieser Krieg habe das gesamte internationale System aus den Fugen gehoben. Er schreibt von einer Unhinging der globalen Politik mit fatalen Konsequenzen, mit denen wir zum Beispiel im Mittleren Osten noch heute, im Nahen Osten noch heute leben oder leben müssen. Auch aus all diesem geht hervor, dass der Frage nach den Ursachen dieses Krieges ein besonderes Interesse zukommt. Und ich will Sie heute nicht enttäuschen, aber ich bin nicht der Erste, der das gemerkt hat, dass das eine interessante Frage ist. Die Debatte um die Entstehung dieses Krieges ist alt, ja, sie ist so alt wie der Krieg selbst, sogar älter. Denn das Argument der Kontrovers darüber, wer schuld sei am Ausbruch dieses Krieges, fing an, bevor die ersten Schüsse überhaupt gefallen sind. Und es ist interessant, also wirklich erstaunlich, zu sehen, wie viele der Argumente in der Sekundärliteratur, und ich meine jetzt auch mit die komplexesten, interessantesten Argumente aus der Sekundärliteratur, man schon auf den Lippen der Staatsmänner finden kann, die diesen Krieg auf die Welt gebracht haben. Und seitdem hat natürlich, wie Sie alle wissen, ein jahrhundertlanges Gespräch unter den Historikern stattgefunden. Ein breit gefächertes, internationales, differenziertes, moralisch sehr intensives, zu moralischen Urteilen tendierendes und vor allem sehr umfangreiches Schrifttum, ein literarisches Erbe, das in der Geschichtsschreibung wohl, in der Geschichte der Geschichtsschreibung wohl einmalig ist. Es gibt nichts anderes wie diese Debatte um den Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Es ist wirklich einmalig in der Geschichtsschreibung überhaupt. Der US-Historiker John Langdon hat in seinem 1991 bei Oxford University Press, das ist übrigens das einzige Mal, wo ich heute Oxford erwähnen werde, er hat in seinem bei einer gewissen Universitätspresse erschienenen Buch The Long Debate geschätzt, es gäbe inzwischen 25.000 einschlägige Bücher und Artikel. Und er meinte nicht die gesamte Literatur, er meinte die 25.000 Items, die man unbedingt lesen müsste, um dieses Thema zu beherrschen. Und die Schreibeflut hat seitdem nicht nachgelassen. Eher im Gegenteil, auch in den letzten Jahren sind wichtige Werke erschienen, die neue Einsichten unter anderem von Freiburger Historikern. Und ich meine jetzt natürlich das große Werk von Jörn Leonhardt, die Büchse der Pandora, und die neue Einsichten bieten, die neue Akzente setzen. Und in den kommenden Wochen und Monaten werden auch viele weitere solche erscheinen. Es tut mir leid, meine Damen und Herren, es hört jetzt nicht auf, es geht weiter. Als die britische Schriftstellerin Rebecca West, Verfasserin einer tiefsinnigen Studie zum Ort des Balkans in der europäischen Geschichte des frühen 20. Jahrhunderts, nach Sarajevo fuhr, um die Orte zu besichtigen, wo der Krieg ausgelöst wurde. Das war eine Frau, die, sie hat ein großartiges Buch, das heißt auf Englisch Black Lamb, Grey Falcon. Ich weiß nicht, ob es überhaupt ins Deutsche übersetzt worden ist. Ein großes Werk, eine Mischgestalt aus Reisebeschreibung, Tagebuch, Memoiren und tiefer historischer Reflexion. Und als sie nach Sarajevo fuhr, um die Orte zu besichtigen, wo der Krieg ausgelöst wurde, ging sie mit ihrem Mann, oder besser gesagt mit einem ihrer Männer, sie hatte mehrere, auf das Balkon am ersten Stock des Sarajevoer Rathauses, jenes Balkon, an dem der Erzherzog zum letzten Mal einen Blick über diese schöne Stadt warf, und sagte ihrem Mann, ich zitiere, ich werde nie verstehen, wie das alles gekommen ist. Es ist nicht, dass wir zu wenig wissen, es ist eher, dass wir zu viel wissen. Das war im Jahre 1937 und heute wissen wir natürlich viel, viel mehr. Wer sich an diesem Thema versucht, muss also mit skeptischen Fragen seitens der Kollegen rechnen. Warum schreibst du ausgerechnet über dieses Thema, lautet die typische Einwendung einer Kollegin aus meinem eigenen College übrigens, als sie erfuhr, dass ich in einem Buch zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges saß. Das ist doch alles bis zum Erbrechen aufgeklärt worden. Das ist ja eine Eigenart der Kollegen, vielleicht gerade in Cambridge, gerade dann in dem Augenblick, wo man mit den Tücken eines komplexen Problems ringt, kommen sie mit raffinierten Zersetzungsparolen. Es gibt aber eine Antwort, es ist hier in Freiburg sicherlich anders. Es gibt natürlich eine Antwort auf die Frage. Die Debatte mag alt sein, aber das Problem, das ihr zugrunde liegt, ist noch frisch. Es ist heute in mancher Hinsicht sogar frischer als vor 20 oder 30 Jahren. In den 1970er Jahren, als ich diesem Thema als Schüler zum ersten Mal begegnet bin, auf dem Gymnasium in Sydney, Sydney Grammar School, hatte sich um den Ausbruch dieses Weltkrieges ein gewisser, das was man auf Englisch ein gewisser Period Charm entwickelt. In den herrlichen Populärhistorien von Barbara Tuchman, 1914, The Guns of August, The Proud Tower, Bücher, die auch hierzulande viel gelesen wurden und noch werden, und ich empfehle sie übrigens allen, sie sind auch heute lesenswert, erschienen die Krisenjahre des Vorkriegs wie ein farbenreiches Historiengemälde. Tuchman stellte prächtige Uniformen, seltsame Sitten, exzentrische Persönlichkeiten liebevoll dar. Sie schilderte zum Beispiel Lord Salisbury auf dem Weg zum britischen Unterhaus auf seinem Dreirad sitzend, ein Dreirad, das er selbst hergestellt hatte, geschoben von seinem Valet James, er musste geschoben werden, weil das Ding keine Pedale hatte, wie er die kleinen Hügeln in St. James Park, und die sind in der Tat sehr klein, mit flatterndem Frack herunterrollte. Sehr genau wurde auf die Willkürlichkeiten des Habsburger Hofetiketts eingegangen, welche Babys zum Beispiel in welche Reihenordnung präsentiert werden durften am Hof, auf die extravaganten Speisekarten bei Galadiners und überhaupt auf das, was David Cannadine den Ornamentalismus dieser Welt darauf wurde immer wieder hingewiesen und es befestigte sich unbemerkt die Annahme, das seien wohl Menschen aus einer verschollenen und vielleicht auch totgeweihten Welt gewesen. Wenn ihre Helme mit riesigen grünen Straußfedern beschmückt wären, dann waren vielleicht auch ihre Gedanken und Ideen mit solchen Ornamenten ausgestattet. Das seien wohl keine Zeitgenossen gewesen, sondern gestrige Menschen, Ideen und Argumente, die mit der heutigen Welt wenig gemein haben, die uns nicht direkt ansprechen oder ansprechen können. Wirft man jedoch erneut ein Auge auf die Ereignisse der Sommerkrise 1914, dann ist man doch erstaunt von der rohen Aktualität, von der Modernität des Geschehens. Die Krise fing nämlich an mit einem Autokorso. Vergegenwärtigt man sich das Bild der Wagen auf dem Appell Kai, in Sarajevo, fühlt man sich an Dulles im November 1963 erinnert. Es ist unmöglich, sich die Ereignisse so im Kopf durchrollen zu lassen, durchspulen zu lassen, ohne diesen flackernden Film vom Attentat in Dulles im Hinterkopf vor sich spielen zu haben. Ausgeführt wurden die Morde durch eine Gruppe von Selbstmordattentätern und das im wörtlichsten Sinne, denn die jungen Männer, es waren ja 7 in der Zahl, die sich in Sarajevo versammelt hatten, um den Thronfolger niederzustrecken, waren nicht nur mit Bomben und Pistolen ausgestattet, sondern auch mit Ciankali, mittels dessen sie laut Anweisung nach Erledigung ihrer Aufgabe sich das Leben nehmen sollten. Und die 2 aktivsten Kommandos, Nedjeljko Čabrinović und Gavrilo Princip, haben beide versucht, sich das Leben zu nehmen. Das Gift war schlechter Qualität und es hat nicht geklappt, aber sie haben beide versucht, das zu machen. Und diese 7 jungen Männer, das waren sehr junge Männer, enthaltsam in ihrem Lebenswandel, reich an Idealen und übrigens Terroristen nicht in dem Sinne, wie wir heute das Wort benutzen, nicht junge Männer, die sozusagen sich über Gewaltsamkeit und freuten, sondern Idealisten, reich an Idealen und arm an Erfahrung, geprägt von jener naiven Ernsthaftigkeit, die den idealen Nährstoff für alle irredentistischen Bewegungen bildet. Radikalisiert wurden sie durch ein Milieu, ein irredentistisches Milieu, welches wiederum durch einen regelrechten Todeskult gekennzeichnet war, durch eine quasi religiöse Verherrlichung der Selbstopferung, der Rache und des Attentates. Ich will wie eine Fackel brennen für mein Volk, schrieb der verstorbene Selbstmordattentäter Bogdan Jeraic, der sich 1910 nach einem verfehlten Attentat auf den österreichischen Landeschef von Bosnien das Leben nahm. An den letzten Abenden vor dem Sarajevoer Attentat hielten sich Princip und Čabrinović am Grabe Jerajčes auf. Das war nicht markiert, aber alle wussten, wo sich dieses Grab befand, auf dem Friedhof. Ja, sie legten sogar Blumen dorthin, wenn auch die österreichischen Gerichtsprotokolle etwas bösartig bemerkten, diese Blumen seien nicht eigens für Jerajč gekauft, etwa im Blumengeschäft am Friedhof, sondern von anderen Gräbern geklaut worden. Das schätzen wir an den Österreichern, dass sie sowas merken. Den meisten wäre das entgangen. Jedenfalls sagt dieses wiederholte Aufsuchen des Grabes eines selbstgetöteten Attentäters vieles über die Kultur dieser irredentistischen Untergrundnetzwerke aus. Als ich auf der Schule von diesen Einzelheiten erfuhr, erschienen mir diese junge, sehr fremde, fast unverständliche Gestalten, fest eingeschlossen in einer fernen Vergangenheit. Heute ist uns jedoch aus naheliegenden Gründen die Figur des Selbstmordattentäters gar nicht mehr so fremd. Auch in anderer Hinsicht haben sich unsere Perspektiven auf die damaligen Ereignisse verschoben. Der Angriff auf die 2 Türme des World Trade Center in New York machte uns auf die gestaltende, verwandelnde Kraft eines Ereignisses, eines Terroraktes aufmerksam, auch wenn man in ihm die Verkörperung tiefer, längerfristiger historischer Prozesse erkennt. Und hiermit will ich natürlich keinen billigen Vergleich herstellen zwischen dem Massen-Carnage, dem Massenmord in New York und der höchst gezielten politischen Tötung 2 Menschen. Und übrigens wollte Princip nicht die Herzogin gar nicht treffen. Er wollte Potiorek, den Landeschef, töten, nicht die Frau des Erzherzogs. Das war nicht, ist wohl schon angegriffen worden von anderen Mitgliedern der Menge, als er den zweiten Schuss gemacht hat. Aber jedenfalls, ich will ja hier keinen billigen Vergleich zwischen den 2 Akten, aber die Bedeutung eines Ereignisses, das ist wichtig, denn es ist manchmal das Ereignis als analytische Kategorie bei den Historikern außer Mode gefallen. Es gab eine Zeit in den 70er und 80er Jahren, wo immer wieder die schönen Worte, sprichwörtliche Satz von Fernand Braudel, dem großen Exponenten der École des Annales in Frankreich, zitiert wurde, wonach es hieß, dass die Ereignisse nur der weiche, eigentlich verächtliche, geschmeidige Abschaum sei, getragen von den großen Wellen der Strukturgeschichte, der longue durée. Aber Ereignisse sind nicht unbedingt weich und geschmeidig. Sie können hart sein. Und Strukturen, auch die Strukturen der longue durée, können merkwürdig weich sein und geschmeidig. Also es ist ein dialektisches Verhältnis zwischen Ereignissen und Strukturen. Und nach den jugoslawischen Kriegen der 1990er Jahre sind wir vielleicht weniger geneigt, die Energie, das Gewaltpotenzial des damaligen balkanischen Nationalismus zu übersehen. Wir sehen auch in ihm einen eigenständigen geschichtlichen Faktor. Und das ist wichtig, weil in großen Teilen, weiten Teilen der Literatur zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges der Balkan so gut wie gar nicht da ist. Er ist einfach unsichtbar. Nicht in allen. Es gibt auch ausgezeichnete Studien zum, ich denke jetzt an Katrin Böcks Buch über die Balkankriege als Übergang zum Großen Krieg. Aber im Großen und Ganzen in der Literatur, in den allgemeinen sozusagen übergreifenden Darstellungen ist der Balkan oft kaum sichtbar. Die Sommerkrise des Jahres 1914 mag in einer größeren zeitlichen Entfernung von uns stehen, sie ist uns aber auch paradoxerweise näher als vor 10, 20 oder 30 Jahren. Denn erst langsam ist es uns klar geworden, was genau das Ende der bipolaren Stabilität des Kalten Krieges für die Entwicklung des globalen geopolitischen Systems eigentlich bedeutet. Wir befinden uns, wie die Zeitgenossen vom Jahre 1914, in einer zunehmend gefährlichen multipolaren Welt. Ich war vor 2 Monaten in Belgrad und habe dort einen Vortrag des US-Politologen George Friedman gehört, in dem er gesagt hat, also er hat unterschieden zwischen dem Post-Cold War und dem Post-Post-Cold War. Es ist etwas unelegant, aber wir haben bisher keinen besseren Begriff gefunden. Im Post-Cold War, das ist die Zeit so, sagen wir mal, zwischen 1989 und 2006/07, gab es ja nur noch eine Großmacht, die auf den Beinen war, sozusagen die so den Blick beherrscht hat. Das war natürlich Washington, die Vereinigten Staaten. Man sprach in Amerika von Full Spectrum Dominance. Das ist ein Wort, das sind Worte, die man heute nicht mehr hört. Es war eine unipolare Welt. Das kommt nur selten vor. Aber seit 2006/07 sind wir wieder in die Multipolarität gerückt. Wir befinden uns in einer multipolaren Welt, gekennzeichnet durch regionale Krisen und durch das Neben- und Gegeneinander eines ermüdenden und vermeintlich im Niedergang, aber oder nicht begriffenen Weltreichs. Also 1914 hat man von Großbritannien als müden Titan gesprochen. Heute könnte man vielleicht diese Phrase auf Washington verwenden. Jedenfalls fühlt sich Washington oder fühlt sich das White House von Barack Obama, er wird müde sozusagen, seine Weltrolle müde, und andererseits eine emporstrebende Weltmacht, die mit ihrem ungestümen Rütteln am globalen Mächtegefüge in manchen Hauptstädten für Unruhe sorgt. Und hier meine ich natürlich nicht Russland. Auch in dieser Hinsicht sind die Staatsmänner von 1914 unsere Zeitgenossen. Und diese Verschiebungen der Perspektive sind für uns als Historiker und Historikerinnen eine Herausforderung. Sie drängen uns, die Entstehung dieses Krieges mit frischen Augen anzusehen. Diese Herausforderung anzunehmen, heißt mitnichten durch mutwillige Aktualisierungen, also durch einen vulgären Präsentismus, die Vergangenheit für heutige politische Bedürfnisse brauchbar zu machen. Das wäre nichts mehr als Propaganda. Es heißt nur, von unserem verwandelten Standpunkt zu profitieren. Nicht das, was schon entdeckt und erkannt worden ist, denn es ist schon eine irrsinnige Menge entdeckt und erkannt worden durch diese Literatur, durch die vielen Kollegen, die sich mit diesem Thema befasst haben. Nicht all das zu verleugnen oder einseitig abzulehnen im Sinne eines einseitigen Revisionismus, sondern diejenigen Aspekte des Geschehens, die nun durch unseren Standpunktwechsel ins Licht gerückt sind, anzuerkennen und in unsere Argumente, in unser Verständnis einzuarbeiten. In dem Buch, das ich zu diesem Thema geschrieben habe, habe ich versucht, das heißt Die Schlafwandler, habe ich versucht, dem Leser einen frischen Blick auf ein altes Problem zu gewähren. Ich habe neue Tendenzen natürlich, neue Argumente aus der Literatur aufgegriffen, das machen alle Historiker, müssen wir halt, wir stehen alle auf den Schultern der Kollegen, aufgegriffen, hoffentlich macht das den Kollegen nichts aus, und miteinander in Beziehung gebracht. Denn denke man an die wichtigsten neueren Arbeiten zu diesem Thema, so wird sofort klar, dass unser Bild des damaligen Geschehens zurzeit stark im Wandel begriffen ist. Es stimmt überhaupt nicht, wie manchmal behauptet worden ist in der Presse und in Rezensionen, dass wir schon wissen, wie dieser Krieg zustande kam. Es besteht ein Konsens unter Historikern. Das stimmt nicht. Es ist ein sehr gebrochenes, ein sehr interessantes und ein sich sehr rasch entwickelndes Bild. Ich habe auch versucht, meines Erachtens unterbeleuchtete Teile des dem Kriege zugrunde liegenden Ursachengeflechtes stärker zu berücksichtigen. Ein Beispiel dafür wäre der italienische Angriff auf Tripolitanien im Jahre 1911. Dieser Konflikt begann damit, dass das Königreich Italien vollkommen unprovoziert das Gebiet, das wir heute Libyen nennen, ist erst seit den 30er Jahren nennt man das Libyen. Damals waren das drei integrale Provinzen des Osmanischen Reiches, drei Vilayets des Osmanischen Reiches, Fesanen, Tripolitanien und Cyrenaika. Und im Laufe dieses heute weitgehend vergessenen Krieges, er ist sogar in Italien vergessen, interessanterweise, wurden damals erstmalig Flugzeuge zur Luftaufklärung eingesetzt. Viel wichtiger, es fanden auch die allerersten Luftangriffe statt, die allerersten Luftangriffe. Bomben wurden von Fliegern und Luftschiffen abgeworfen. Das war gewiss nach heutigen Maßstäben sehr handgestrickte Technik. Der Pilot musste im Fliegen die Bombe zwischen den Knien kneifen, den Zünder mit der Hand einschrauben und scharf machen und die Waffe dann auch wiederum mit der Hand auf diejenigen, die man heute Bodentruppen nennen würde, herabwerfen, ohne derweil die Kontrolle über seine Maschine zu verlieren. Bequemer war es auf den Luftschiffen, die bis auf 200 solche Bomben mitführen konnten. Das waren immerhin die ersten Luftangriffe der Weltgeschichte und die Wirkung auf die sogenannten türkisch-arabischen Truppen auf dem Boden war dementsprechend drastisch. Historiker des neuzeitlichen Maghreb, des neuzeitlichen Nordafrikas, erkennen in diesem Konflikt einen einschneidenden Faktor in der Entstehung des modernen arabischen, panarabischen Nationalismus. Aber dieser Krieg war auch ein Meilenstein auf dem Weg zum Großen Krieg. Miroslav Spalajkovic, der ehemalige Leiter der politischen Abteilung des serbischen Außenministeriums, später Botschafter Serbiens oder Minister Serbiens, Gesandte Serbiens in St. Petersburg und dann später wiederum in Paris, ein Mann, der sich mit der Geopolitik des Balkans besser auskannte als irgendein anderer, er erkannte in diesem Krieg, diesem libyschen Krieg, den Urauslöser des Großen Krieges. Erst der italienische Angriff auf Tripolis, schrieb er, habe die Balkanstaaten zum Angriff auf das Osmanische Reich ermutigt und damit den Prozess in Gang gesetzt, der letztlich zum Großen Krieg führte. Ich zitiere Spalajkovic selbst. C'était la première agression. Also er sprach mit einem französischen Journalisten kurz nach dem Krieg. Alle darauf folgenden Ereignisse sind nicht mehr als die Weiterführung dieser ersten Aggression. Und das ist interessant, nicht nur, weil auch in letzter Zeit Libyen wieder eine Rolle gespielt hat, genau 100 Jahre später, 2011, in der Verschärfung der Spannungen zwischen den Großmächten, sondern auch, weil dieser italienische Krieg in das ältere Deutschland-zentrierte Bild des Vorkriegsgeschehens gar nicht hineinpasst. Die Italiener sind nicht etwa von den Deutschen oder von den Österreichern in den Krieg gehetzt worden, sondern durch die Briten und Franzosen. Das hatte weniger mit kontinentaler Hegemonie als mit Imperialismus der alten Schule zu tun. Ich habe auch versucht, die undurchsichtigen, auch oft chaotischen Prozesse der Entscheidungsfindung in allen europäischen Exekutiven zu beleuchten und zu untersuchen. Man kann in den Ereignissen des Juli 1914 eine sogenannte internationale Krise sehen, ein Begriff, der eine Gruppe von Nationalstaaten impliziert, die man sich als kompakte, autonome, eigenständige Einheiten vorstellen muss, wie Billardkugeln auf einem Tisch. Und es ist interessant, die Karikatur der damaligen Zeit stellt auch die Staaten immer wieder als Menschen dar, nicht? Ich denke jetzt an eine sehr berühmte Karikatur zur China-Frage in den 1890er Jahren. Da sieht man eine große Torte, China markiert, das ist die etwas plumpe Allegorie, und die ist auf einem runden Tisch und um den Tisch herum sitzen die Königin England, verkörpert durch Victoria natürlich, Deutschland verkörpert durch den Kaiser mit seinen hochstrebenden Schnurrbärtern, Russland verkörpert durch den Zar natürlich, Japan durch einen Meiji-Beamten, Frankreich gar nicht durch einen Staatsmann natürlich, sondern durch die Marianne, also Verkörperung der Republik und so weiter und so fort. Aber es entsteht dann der Eindruck, diese Staaten handeln wie Menschen. Sie haben einen einheitlichen Willen und können sozusagen einheitlich in diesem Sinne homogen handeln. Aber die souveränen Strukturen, die in der Krise vom Jahre 1914 die Politik gestalteten, waren alles andere, waren überhaupt nicht wie Billardkugeln und nicht wie Individuen. Sie waren ausgesprochen gebrochen und uneinheitlich. Damals herrschte eine Unsicherheit, und unter Historikern besteht sie auch noch heute, wer innerhalb der verschiedenen Regierungsbehörden oder Apparate dann genau die Macht hatte, den politischen Kurs zu bestimmen. Überdies gingen politische Initiativen nicht unbedingt vom Zentrum des Systems aus. Sie konnten von recht peripheren Orten im diplomatischen Apparat, von militärischen Befehlshabern, von Ministerialbeamten und sogar von Gesandtschaftsräten und natürlich auch von Botschaftern ausgehen, die häufig auf eigene Faust Entscheidungsträger waren. Die Botschafter entwickelten überhaupt ein sehr hochtrabendes Gefühl ihrer eigenen Autonomie. Mein Lieblingsbeispiel ist Paul Cambon, der französische Botschafter in London. In einem Brief von 1901 bemerkte er, dass die gesamte Geschichte der französischen Diplomatie lediglich auf eine lange Liste der Versuche der Akteure im Ausland hinauslaufe, etwas gegen den Widerstand aus Paris durchzusetzen. Wenn er mit den amtlichen Instruktionen aus der Hauptstadt nicht einverstanden war, verbrannte er sie einfach. Das konnte man damals, es gab offene Kamine in den Büros und keine Rauchmelder. Bei einer so offenen und polyzentrischen Struktur ist es vielleicht wenig überraschend, dass die Machtverhältnisse in den europäischen Exekutiven so flüssig waren. Man denke ja an die erstaunliche Tatsache, dass während der Amtszeit des britischen Foreign Secretary Sir Edward Grey nicht weniger als 16 französische Außenminister gekommen und gegangen sind. Und zwei von ihnen sind sogar zweimal gekommen und gegangen. Das ist wirklich eine Errungenschaft. Da kriegt man ein Gespür dafür, wie drehtürähnlich die Struktur dieses Ministeriums war. Kein Wunder, dass sie nicht besonders populär war bei den ambitionierteren französischen Politikern. Das vermittelt auch einen Eindruck von der Instabilität an der Spitze des Systems. Man kann gewissermaßen von einer heisenbergischen Unschärfe sprechen, was den Ort der Macht in diesen komplexen Strukturen angeht. Und da stellt sich oft die Frage, ob man überhaupt im Falle Russlands oder Österreich-Ungarns von einer einheitlichen außenpolitischen Linie sprechen kann, von einer Balkan Policy, wie man auf Englisch sagen würde. Auch in England herrschte, trotz der verfassungsmäßig sehr starken Position des Foreign Secretary, Sir Edward Grey, Unsicherheit über das Verhältnis Englands zu den Entente-Mächten. Greys Ententismus, seine persönliche Unterstützung für die Entente mit Frankreich, meine ich jetzt nicht unbedingt mit Russland, mit Frankreich, wurde von der Mehrheit der britischen Kabinettsminister gar nicht getragen und gar nicht geteilt, und geschweige denn von der Mehrheit der liberalen Partei oder von dem britischen Parlament. Das Ergebnis war eine dauernde Unschärfe in der britischen Außenpolitik. Denn die Notwendigkeit, einen geballten Widerstand aus dem Inneren der Regierung mit einer Politik auszubalancieren, die auf den Erhalt der Entente als Instrument der britischen Sicherheits- und Machtpolitik ausgerichtet war, hatte eine irritierende Zweideutigkeit der britischen diplomatischen Signale zur Folge. Hier, wie andernorts eben im damaligen Europa, machten die daraus folgenden Schwankungen der Politik und die widersprüchlichen Signale es nicht nur den Historikern, sondern zuallererst den damaligen Politikern schwer, das internationale Umfeld zu deuten. Und verschärft wurden die Auswirkungen dieser strukturellen Schwäche in den Entscheidungszentren durch die vielen plötzlichen Veränderungen im internationalen System. Und sie wurden immer schneller, sie kamen immer rascher sozusagen aufeinander in Folge in den letzten Monaten und Jahren vor dem Ausbruch des Krieges. Also verschärft wurde die Krisenfälligkeit des Systems durch das, was wir vielleicht die rohe Gewalt der Ereignisse nennen könnten. Viele große Werke der Literatur zur Entstehung des Ersten Weltkrieges haben sich mit dem Kriege zugrunde liegenden längerfristigen Prozessen des Wandels befasst, dem Aufkommen des Nationalismus, des Sozialdarwinismus, die Entstehung einer zunehmend chauvinistischen Medienöffentlichkeit, dem durch die plötzliche Entstehung eines deutschen Nationalstaates mitten in Europa ausgelösten epochalen Strukturwandel und so weiter und so fort. Faktoren der Longue Durée, die sicherlich die wichtig sind und eigentlich unentbehrlich sind zur Erklärung des Ausbruchs dieses Krieges. Ausschlaggebend jedoch für die Komplexität der Ereignisse vom Jahre 1914 waren meines Erachtens die raschen Veränderungen im internationalen System. Die plötzliche Entstehung eines albanischen Nationalstaates im Jahre 1913, die durch die zwei Balkankriege verursachte totale Umwälzung der regionalen Machtverhältnisse auf der Halbinsel, die Annäherung Rumäniens an St. Petersburg, das türkisch-russische Wettrüsten im Schwarzen Meer oder die Umorientierung der russischen Politik von Sofia nach Belgrad, um nur einige dieser Ereignisse zu nennen. Das waren eben keine langfristigen historischen Übergänge, keine force profonde, um die Phrase von Pierre Renouvin, dem großen Historiker des Vorkriegs, aufzunehmen, keine force profonde, die sich über Generationen hinweg entfaltet hatten, sondern kurzfristige Neuausrichtungen, Phänomene de courte durée. Sie haben die Entscheidungsträger der Vorkriegswelt vor immer neue Herausforderungen gestellt. Und die Folgen wurden durch die Fluidität der Machtverhältnisse innerhalb der europäischen Exekutiven natürlich naturgemäß noch verstärkt. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Vorkriegspolitik, den man vielleicht stärker betonen sollte, als in der Literatur zur Kriegsentstehung allgemein der Fall gewesen ist, und hier bin ich nicht allein, sondern das ist auch von anderen Historikern, Stefan Schmidt, Sean McMeekin und auch Keith Nielsen und einigen anderen, ein anderer Aspekt ist die wachsende Bereitschaft innerhalb des französisch-russischen Bündnisses in den letzten zwei Vorkriegsjahren einen Krieg balkanischen Ursprungs in Kauf zu nehmen. Das heißt, einen balkanischen Lokalkonflikt als Casus Föderis anzusehen. Lassen Sie mich dieses komplexe Thema anhand eines Beispiels beleuchten. Am 19. Dezember 1912 fand eine Unterhaltung in Paris statt. Die Gesprächspartner waren Oberst Ignatieff, der russische Militärattaché in Paris, und Alexandre Millerand, der französische Kriegsminister. Also der Militärattaché, der russische Militärattaché in Paris und der französische Kriegsminister. Damals befand sich Südosteuropa im Bann der balkanischen Winterkrise 1912-13. Ein typischer War Peace Crisis. Im Oktober 1912, als der erste Balkankrieg losbrach, hatte Russland entlang der galizischen Grenze, also der Grenzen zu Österreich-Ungarn, seine Truppenstärken massiv verstärkt, um Österreich von einem eventuellen Eingriff in den sich schnell ausbreitenden Balkankrieg abzuschrecken. Die Österreicher reagierten mit Gegenmaßnahmen und es kam zu einer potenziell gefährlichen Eskalation auf beiden Seiten. Die Krise verschärfte sich in der dritten Dezemberwoche, als weitere russische Maßnahmen bekannt wurden. Die Verstärkung von Kavallerieverbänden in Wehrbezirken Kiew und Warschau zum Beispiel und massive Pferdetransports in den österreichischen Grenzbereich. Und Pferdetransports waren damals das Signal Nummer eins, dass vielleicht eine offensive Aktion jetzt unmittelbar bevorstehe. Vor diesem Hintergrund spielte sich die Unterhaltung zwischen Millerand und Ignatieff in Paris am 19. Dezember ab. Millerand erwähnte die österreich-ungarischen Truppenverstärkungen an den serbischen und galizischen Grenzen. Und ich zitiere aus dem Brief, den der russische Attaché für seinen Vorgesetzten, Generalstabschef Jakob Schilinski, verfasste. Ignatieff erzählt, Millerand habe ihn gefragt, was seiner Meinung nach das Ziel der österreichischen Maßnahmen sei. Ignatieff antwortet, Vorhersagen zu dieser Frage sind schwierig, aber bisher sind die österreichischen Maßnahmen gegenüber Russland ohne Zweifel defensiven Charakters gewesen, also eine vorsichtige Antwort auf die Frage. Darauf antwortet aber Millerand, gewiss, aber meinen Sie nicht, dass Österreichs Verhalten Russland geradezu herausfordert, Krieg zu erklären? Ignatieff antwortet, er könne diese Frage nicht direkt beantworten, fügt aber hinzu, ich weiß, dass wir weder einen europäischen Krieg wünschen, noch bereit sind, irgendwelche Schritte zu unternehmen, die eine europäische Konflagration provozieren könnten. Also da bleibt er auf der vorsichtigen Linie. Darauf gibt Millerand eine bemerkenswerte Antwort. Ich zitiere, so, das heißt, Sie werden Serbien im Stiche lassen. Das ist natürlich Ihre Sache, aber es soll niemand behaupten, dass dies an uns liegt. Wir sind bereit. Es steckt etwas Erstaunliches in diesen Parolen des französischen Kriegsministers. Mélenchon war ein allgemein geachteter sozialistischer Parteipolitiker, bekannt für seinen Einsatz in bildungspolitischen, sozialstaatlichen und arbeiterrechtlichen Fragen. Im Bereich Außenpolitik hatte er überhaupt keine Erfahrung. Er handelte vermutlich unter Anleitung des Premierministers Raymond Poincaré. Mélenchon kannte Poincaré persönlich sehr gut, die beiden waren Schulkameraden auf dem Lycée Louis le Grand gewesen. Aber seine Worte entsprachen einer Ansicht der strategischen Lage Frankreichs, die in den französischen Führungskreisen damals weit verbreitet waren. Wenn man danach sucht, findet man überall Indizien, Hinweise auf diese Ansicht. Ja, es hatte den Anschein, schrieb Ignatieff in einem späteren Brief an seinen Vorgesetzten, als ob die französische Regierung, ich zitiere, in voller Bereitschaft stehe, Russland gegen Österreich und Deutschland beizustehen, und zwar nicht nur diplomatisch, sondern auch, wenn notwendig, unter Anwendung militärischer Gewalt. Worin lag aber der Grund für diese Kriegsbereitschaft? Sie lag, so Ignatieff, in der festen französischen Überzeugung, dass ein Krieg balkanischen Ursprungs den bestmöglichen Ausgangspunkt für einen breiteren Konflikt bieten würde, weil nur ein solcher Krieg Deutschland zwingen würde, bedeutende militärische Mittel gegen Russland einzusetzen und damit die französische Front zu entlasten. Und dieser Faden der Gespräche und Unterhaltungen innerhalb des Bündnisses könnte man auch weiterhin darstellen. Darauf verzichte ich jetzt. Ich wollte da nur sagen, also Ignatieff kommt später zu dem Schluss, er sagt, wenn wir diese Tendenz sollten wir fördern, diese Tendenz in der französischen Außenpolitik. Denn wenn wir nämlich die Möglichkeit eines europäischen Krieges wegen der Entwicklung auf dem Balkan vorhersehen können, nicht vergessen, wir sind jetzt im Januar 1913, dann ist es besser, die Franzosen im Voraus schon auf den Gedanken zu bringen, dass unser lokaler Konflikt mit Österreich wegen der türkischen Erbschaft den Anfang, er meint natürlich mit türkischer Erbschaft, meint er die Dardanellen, also die Meeresengen, den Anfang bildet einer Lösung des slawisch-deutschen Kampfes, eines Kampfes, in dem Frankreich sein Schicksal mit den slawischen Interessen verknüpfen muss. Ich will Sie nicht länger mit den Wendungen der Balkanpolitik aufhalten, aber zwei Punkte sind bemerkenswert. Der erste ist, dass diese Ausdehnung des Anwendungsbereichs des französisch-russischen Bündnisses ein Novum darstellte. In früheren Jahren hatte die französische Diplomatie St. Petersburg immer wieder vor irgendwelchen Balkanabenteuern gewarnt. Frankreich, sagten sie, würde auf dem Balkan kein vitales Interesse Russlands, geschweige denn Frankreichs, erkennen. Frankreich wäre also niemals bereit, seinen Arm für den Balkan zu riskieren. Das änderte sich jedoch in den letzten Vorkriegsjahren, als Poincaré dann doch den Balkan in die Sicherheitslogik des Bündnisses integrierte. Damit wurde aber Serbien, und nun bin ich beim zweiten Punkt, gewissermaßen zu einem strategischen Vorwerk der Entente. Man ließ entlang der österreich-serbischen Grenze eine Art geopolitische Sollbruchstelle einbauen. Man stellte sich einen dritten Balkankrieg vor und man sah in ihm angesichts der komplexen Sicherheitslogik der Entente, sie war in der Tat sehr komplex, also die Interessen dieser zwei Mächte lagen weit auseinander, man sah ja in einem dritten Balkankrieg sogar die optimale Ausgangssituation für einen Krieg unter den Großmächten. Ein Krieg, der viele entscheidende Fragen die viele wichtige Fragen jetzt endgültig entscheiden sollte. Sollte der Krieg kommen, würde diese Ausgangslage wohl die besten Chancen bieten. Hier ging es keineswegs, wohlgemerkt, um die Durchsetzung eines sorgsam durchdachten Konzepts. Es geht hier nicht um einen Kriegsplan. Das Verhältnis zwischen den Positionen von 1213 und dem Ausbruch des Krieges im folgenden Jahr war weder geradlinig noch zwangsläufig. Frankreich ging auf diesen Kurs ein, nicht weil es einen Krieg herbeiführen wollte, sondern aus der Defensive heraus. Die ambivalenten Signale aus London ließen in Paris Zweifel aufkommen, ob man sich auf die Briten wirklich verlassen konnte. Und je weniger man den Briten traute, man traute ihnen in der Regel immer weniger, desto mehr klammerte man sich an das große Russland, dessen Stärke, wirtschaftliche und militärische Stärke, von fast allen teilnehmenden Staatsmännern damals maßlos überschätzt wurde. Es war allerdings nicht das Szenario eines auf dem Balkan ausgelösten Krieges an sich, ein eigentlich ziemlich abstraktes Szenario, welches Europa in den Krieg hineintrieb, es war eher umgekehrt. Die von vornherein spekulativ erarbeitete Idee eines Krieges balkanischen Ursprungs lieferte den gedanklichen Rahmen, in dem die inzwischen schon eingetretene Krise, ausgelöst durch den Doppelmord zu Sarajevo, wiederum verstanden und interpretiert wurde. Das Szenario wird dann handlungsleitend sozusagen, aber erst dann. Es ist daher nicht ohne Bedeutung, dass Raymond Poincaré, inzwischen Präsident Frankreichs geworden, die Gelegenheit seines St. Petersburger Staatsbesuches benutzte, in den Tagen vom 20. bis zum 23. Juli, um eine Politik der Festigkeit, de la fermeté, auf dem Balkan vehement zu unterstützen. Il faut tenir le coup, man muss bis zum Letzten hart bleiben, man muss durchhalten. Und nur vor diesem Hintergrund lässt sich die Beobachtung Ignatievs, des Militärattachés in Paris, vom 30. Juli 1914 verstehen, er finde überall unter den französischen Militärs in Paris, ich zitiere, unverhehlte Freude, dass man nun die Chance ergreift, eine, wie die Franzosen meinen, vorteilhafte strategische Situation auszunutzen. Das sind vielleicht überraschende Worte, wenn sie aus Paris kommen. Wenn wir diese Worte in Berlin hören, überraschen sie uns überhaupt nicht. Wir wissen, dass diese Strahlen, die Gesichter auch in Berlin gestrahlt haben. Wir wissen, dass als die Nachricht des Krieges kam, die Champagnerkorken geflogen sind im Berliner Kriegsministerium. Aber die Gesichter haben eben nicht nur in Berlin gestrahlt. Kurzum, in den Jahren und Wochen vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs verknüpften Russland und Frankreich auf höchst asymmetrische Weise die Sicherheitspolitik zweier großer Mächte mit dem ungewissen Schicksal eines kleinen Staates. Asymmetrisch war diese Verknüpfung, weil die Österreicher kein entsprechendes Vorwerk gegenüber dem Russischen Reich besaßen. Es geht hier nicht um Moral, denn wenn die Österreicher ein solches Vorwerk besessen hätten, dann hätten sie es sicherlich genauso gegen Russland ausgespielt, wie die Russen das auf dem Balkan gemacht haben. So handeln eben Großmächte. Russland und Frankreich ermutigten diesen Staat in seiner Laufbahn unter völliger Missachtung der regionalen Konsequenzen. Das war gewiss ein riskantes Unterfangen. Das heißt allerdings absolut nicht, dass wir den Bellizismus, die Aggression und die Paranoia jener deutschen Militärs, Publizisten und Politiker kleinreden sollten, die zu Recht die Aufmerksamkeit Fritz Fischers und seiner historischen Schule auf sich zogen. Der Historiker Dieter Hoffmann hat neulich über 30 Gelegenheiten genannt, bei denen hohe deutsche Befehlshaber nachdrücklich, und ich zitiere, je eher desto besser, einen Krieg forderten, selbst wenn das hieß, selbst die Initiative greifen zu müssen. Es geht hier also nicht, das möchte ich wirklich betonen, denn das Buch ist vielfach missverstanden worden, es geht hier absolut nicht um einen Freispruch für die damalige deutsche Staatsführung. Es besteht überhaupt kein Grund, mit Stolz auf die Außenpolitik des Kaiserreiches zurückzublicken. Aber die Wege der deutschen Vorkriegs- und Risikopolitik müssen eben in ein gesamteuropäisches Ursachengefüge eingebettet werden. Nur eine letzte Bemerkung zum Buch, das ich zu diesem Thema geschrieben habe. Das Buch orientiert sich nicht primär nach der Frage, wer an der Entfesselung des Krieges schuld gewesen sei. Das Problematische an einer schuldorientierten Herangehensweise ist überhaupt nicht, dass man am Ende vielleicht eventuell der falschen Partei die Schuld gibt. Denn das kann uns wirklich heute, das ist kein Politikum heute, wie es damals war im Zeitalter vom Versailler Friedensvertrag. Es ist vielmehr, dass schuldorientierte Darstellungen sehr oft mit eingebauten Prämissen einhergehen. Dass zum Beispiel in konfliktreichen Interaktionen ein Protagonist letztlich Recht und der andere Unrecht haben muss. War es von den Serben falsch, eine Vereinigung des Serbentums, des Srpstvo, anzustreben? Schließlich haben die Serben nichts anderes verlangt, als die Italiener und die Deutschen im 19. Jahrhundert schon erreicht hatten, nämlich die Herstellung eines Nationalstaates, wenn notwendig auch per militärische Gewalt. Hatten die Österreicher Unrecht, als sie auf der Unabhängigkeit Albaniens bestanden, eine Politik, die natürlich den Zugang Serbiens zur Adria blockiert hat und die in Belgrad auf Wut und Empörung stieß? War eines dieser Unternehmen falscher als das andere? Die Frage ist natürlich bedeutungslos. C'est une question mal posée. Sie geht an dem Wesen der Sache vorbei. Es geht hier um einen Interessenkonflikt. Außerdem engt ein schuldorientierter Ansatz das Blickfeld ein. Gegen einen vermeintlich schuldigen Staat wird Beweismaterial gesammelt. Schließlich weiß man schon von vornherein, wer der Schuldige ist. Man sucht dann die Beweise und meistens nur in den Archivalien des für schuldig gehaltenen Staates. Man untersucht das politische Temperament eines bestimmten vermeintlich schuldigen Staates statt auf multilaterale Prozesse der wechselseitigen Beeinflussung zu schauen. Dann stellt sich das Problem, dass die Ermittler bei der Schuldsuche dazu neigen, die Aktionen der Entscheidungsträger als geplant und von einer kohärenten Absicht getrieben zu konstruieren. Man muss den Beweis erbringen, dass jemand den Krieg wollte, also nicht nur den Krieg, Entschuldigung, andersrum. Man muss den Beweis erbringen, nicht nur, dass jemand nicht nur den Krieg oder ein bestimmtes Entscheidungszentrum nicht nur den Krieg verursacht hat, sondern den Krieg auch gewollt und geplant hat. Und in der extremen Form bringt diese Vorgehensweise konspirative Versionen, konspirative Narratives hervor, in denen eine Clique mächtiger Einzelpersonen, wie die Bösewichte mit Samtjackett in James-Bond-Filmen, eine weiße Katze streichelnd, womöglich mit prosthetischer Hand, die Ereignisse hinter den Kulissen im Einklang mit einem bösen Plan steuern. Dieses Buch besteht darauf, und ich würde darauf bestehen und dafür plädieren, die Komplexität der Kriegsentstehung ernst zu nehmen. Die Krise, die im Jahre 1914 zum Krieg führte, war die Frucht einer gemeinsamen europäischen politischen Kultur. Sie war genuin multipolar, genuin interaktiv und genuin europäisch. Gerade das macht sie zum komplexesten und meines Erachtens auch zum interessantesten Ereignis moderner Zeiten. Ich danke Ihnen.